Guten Morgen zusammen. Ich steige gleich ein mit unserer Thematik heute. Prolog zum größten Schauspiel aller Zeiten. Prolog, das ist ja sowas wie eine Einleitung. Eine Einleitung zum Beispiel zu einem Drama oder zu einem Konzert, Musikstück oder zu einem Schauspiel, auch zu einem Theaterstück. Da gibt es manchmal Prologe, Einleitungen. Ich habe auch daran gedacht, manche Ehepaar machen das, vor der eigentlichen Hochzeit machen die so ein Probeessen. Das ist auch so eine Art Prolog. Sie gehen dann in das Restaurant, wo später dann die Hochzeit stattfindet und dann dürfen sie dir ein Probeessen machen. Und da wird dann das Essen natürlich probiert, die Dekoration wird nochmal besehen, angeschaut, eventuell korrigiert. Das Ambiente wird getestet und dann steigt natürlich die Vorfreude. Ist ja klar. Wenn man so schon dieses Probeessen hat, ein paar Wochen vorher, und dann freut man sich dann umso mehr auf den Tag der eigentlichen Hochzeitsfeier. Und das, was wir hier haben in Matthäus Kapitel 16 am Schluss und 17, das ist auch ein Prolog, eine Einleitung zu dem größten Schauspiel aller Zeiten. Wir können uns das kaum ausmalen, was das bedeutet, wenn der Himmel sich eines Tages auftun wird und die Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus erscheint. Das wird Tränen geben, das wird Entsetzen geben, das wird in Israel Buße geben. Sie werden an ihre Brust schlagen, die Völker werden zittern. Viele sich auch freuen, die dann den Herrn erwarten. Also es wird ja ein Ereignis sein, das es so noch nie gegeben hat. Als Jesus das erste Mal in diese Welt kam, da kam er ja als kleines Baby in Bethlehem, das hat kaum jemand gemerkt, ohne großes Aufsehen. Aber wenn er dann wiederkommen wird in Kraft und Herrlichkeit, ja, das wird gewaltig sein. Also Petrus hat ja mal geschrieben darüber, es gibt ja diese berühmte Parallele im 2. Petrusbrief, Kapitel 1, ich glaube so 15, 16, 17, 18, 19, diese Verse, da sagt er, denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Also das hat ihn nachhaltig bewegt, sodass er dann nochmal darauf eingeht. Als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren und als die Stimme des Vaters vom Himmel kam, dies ist mein lieber Sohn. Also ich dachte, es gibt da ein Lied, das wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen, wenn wir nach diesem Leben vor Jesus stehen. Schönes Lied. Und das wird es wirklich, das wird es wirklich, wenn diese Welt die Erscheinung unseres Herrn erfährt. Und wir gehen diese Geschichte einfach mal so ein bisschen durch. Ich habe so 6 Punkte und fangen wir mal vorne an, dieser prophetische Ausblick. Zuerst, damit beginnt das ja alles, dass der Herr Jesus noch am Ende von Kapitel 16 sagt, der Sohn des Menschen wird kommen in der großen Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln. Und dann wird er jedem vergelten nach seinem Tun. Und dann sagt er etwas sehr Eigenartiges. Wahrlich, ich sage euch, es sind einige von denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen in seinem Reich. Und dann heißt es, und 6 Tage später nahm er Petrus, Jakobus und Johannes mit auf diesen hohen Berg. Ja, ganz interessant. Manche fragen sich ja, was bedeutet das denn, dass es da Jünger gibt oder ja, aus den 12 Aposteln damals, die nicht sterben werden, bis sie den Herrn dann sehen in großer Kraft und Herrlichkeit. Diese 3 haben das getan oder die haben das gesehen, die haben das erfahren. Sie haben die Wiederkunft Jesu als einen Prolog, sein Königreich, gesehen, seine Verherrlichung und mussten nicht sterben. Das war ja schon 6 Tage später, nachdem er das gesagt hat. Das sind die drei, das sind die, über die Jesus sagt, es stehen einige hier, diese drei, die werden nicht sterben, bis sie den Sohn des Menschen kommen sehen in seinem Reich. Und 6 Tage später sahen sie ihn kommen, als ein Prolog in seinem Reich. Aber wenn wir da einen speziellen noch herausnehmen, nämlich den Johannes, der Apostel Johannes, der hat ja dann wirklich, als er die Offenbarung empfing, das letzte Buch der Bibel, der hat ja dann wirklich die Wiederkunft Jesu gesehen. Der hat sie buchstäblich gesehen. Und da war er noch nicht tot. Da hat er die Offenbarung geschrieben. Er sagt ja selber in Offenbarung Kapitel 1, Vers 10, ich war im Geist am Tag des Herrn. Der Tag des Herrn, das ist die ganze Offenbarung. Der Tag des Herrn, der Tag der Apokalypse, der Tag der Apokalypse, die mit seiner Wiederkunft in Herrlichkeit endet. Das ist der Tag des Herrn. Und Johannes sagt, ich war im Geist an diesem Tag, also ich habe ihn erlebt. Und darum kann er dann natürlich auch am Schluss der Offenbarung sagen, in Kapitel 19, Vers 11, und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, genannt treu und wahrhaftig, und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Also, ja, es ist wirklich so gewesen, wie der Herr Jesus Christus es angedeutet hat. Einige von denen hier aus der Schar der 12 werden den Tod nicht schmecken, bis sie den Sohn des Menschen kommen sehen. Und sie haben das kommen sehen im Voraus. Als zweiter Punkt, ich habe mir jetzt drüber geschrieben, so als Überschrift, nach 6 oder nach 8 Tagen. Weil, es ist interessant, das Matthäusevangelium sagt, nach 6 Tagen, nachdem Jesus das gesagt hat, nimmt Jesus den Petrus, Jakobus und Johannes, seinen Bruder, und führt sie für sich allein auf einen hohen Berg. Man weiß nicht genau, welcher Berg das gewesen ist. Manche sagen, das ist der Tabor gewesen, andere sagen, das ist der Hermon, der große Berg. Ich selber tendiere eher zum Hermon, weil der Herr Jesus in Matthäus Kapitel 16 noch in Caesarea Philippi gewesen ist. Und Caesarea Philippi, das liegt im Einzugsgebiet des Berges Hermon. Und wenn es da um einen sehr hohen Berg geht, der Hermon ist der größte Berg in Israel für Israel, dann ist es wahrscheinlich der Hermon gewesen, auf den der Jesus mit diesen 3 Jüngern stieg. Und wo das dann geschehen ist. Und das passierte nach 6 Tagen, so sagt es der Apostel Matthäus. Aber Lukas sagt etwas anderes. Lukas schreibt über dasselbe Ereignis, es geschah aber etwa 8 Tage nach diesen Worten. Ja, was denn jetzt? 6 Tage oder 8 Tage? Interessant ist ja, dass der Lukas war ja Geschichtsschreiber. Also er hat das übernommen und dann niedergeschrieben. Die anderen haben es erlebt. Die waren dabei oder ganz nah am Geschehen dabei. Und Lukas schreibt ja nicht nach 8 Tagen, sondern er schreibt nach etwa 8 Tagen. Also ungefähr 8 Tage. Manche nehmen an, ich habe da ein bisschen nachgeschlagen natürlich, manche nehmen an, dass der Lukas den ersten Tag, als Jesus noch mit seinen Jüngern darüber sprach, mitzählt und als der Herr Jesus dann mit seinen Jüngern den Berg wieder herunterging, den Berg der Verklärung, dass er diesen Tag auch noch damit einbindet. Und dann sind es ungefähr 8 Tage. Es stimmt. Aber darüber hinaus, darüber wollen wir uns ja gar nicht streiten, aber darüber hinaus glaube ich, dass das auch eine prophetische Bedeutung hat, nach 6 Tagen und nach 8 Tagen. Nach 6 Tagen, ich meine, 6 Tage, das sind eine Arbeitswoche, oder? 6 Tage ist eine Arbeitswoche. Die Bibel sagt im 2. Mose 20,9, Sechs Tage sollst du arbeiten und all dein Werk tun. Das ist die Arbeitswoche des Menschen, sechs Tage. Sechs ist deshalb auch die Zahl des Menschen. Ja, da kommt er nicht drüber hinaus. Sieben ist eine Vollzahl, die sich auf Gott bezieht, beziehungsweise auf Jesus Christus. Sechs ist die Zahl des Menschen. Es ist interessant, ich habe da auch nachgeschlagen und ich habe den Kommentar da gelesen von Gebelein und der schreibt auch tatsächlich, sechs ist die Zahl des Menschen, die Zahl, die die Werktage symbolisiert. Nach sechs Tagen, das heißt, nachdem die Arbeit und der Tag des Menschen vollendet ist, wird der Tag des Herrn kommen, das Reich der Himmel. Aber wir wissen auch, dass die Tage dieser Welt einmünden in den Tag des Übermenschen, der uns in der Offenbarung vorgestellt wird, in Offenbarung Kapitel 13, Vers 18, da geht es ja dann um diese Zahl 666. Das ist die Zusammenfassung aller Menschlichkeit in allem Bösen eigentlich. Sechs steht auch oft als Zahl für die Sünde. Und der Höhepunkt aller Bosheit wird das antichristliche Reich sein. Und das kommt kurz bevor der Herr Jesus Christus in Herrlichkeit erscheinen wird. Und ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, aber ich denke manchmal, wenn man jetzt so in unsere Zeit hineinschaut, man hat von den Entwicklungen unserer Tage den Eindruck, als wenn die Welt langsam aber sicher darauf vorbereitet wird. Das ist auch, glaube ich, das Geheimnis, dass zum Beispiel diese ganze Corona-Krise, dass sich das so weltweit ausdehnt. Ja, ist ja überall gleich, die Situation. Ist ja jetzt nicht nur in der Schweiz so oder nur in Europa, sondern weltweit eigentlich alles das Gleiche. Warum? Weil es gibt nach der Bibel eine Macht, Gewalten, Fürsten, welche diese Welt beherrschen. Und der Oberfürst der Finsternis, der will ja diese Welt in diese Apokalypse hineinbringen. Da agiert er ja in ganz besonders starkem Maß. Und es könnte sein, dass er wirklich dabei ist, diese Welt vorzubereiten auf diese Ereignisse. Er will ja die Welt kaputt machen, nicht wahr? Er will diese Welt zerstören, er will Israel zerstören, er will das Christentum zerstören und darum will er in diese antichristliche, und da heißt es ja dann auch, dass der Drache, also diesem Tier, diesem antichristlichen Tier, seine Macht, seine Vollmacht gab. Also da kommen ganz schreckliche Dinge auf diese Welt zu, auf die Menschen, die keine Beziehung zu Jesus haben. Und wie gesagt, ich sage nochmal, also man hat fast den Eindruck, so plötzlich, wie, da sieht man auch, wie schnell das gehen kann, nicht wahr? Wie unsere Welt geprägt wird, vorbereitet wird. Also still. In den Ferien auch, wir waren da irgendwo, gingen wir ins Restaurant, waren nicht hier und da Fieber messen. An der Stirn, mit der Pistole. Ja? Kommst du da an? Halt! Stehen bleiben, erst Fieber messen. Ja, ja, alles klar, Sie dürfen das Restaurant betreten. Gut, das ist jetzt noch Larifari, sagen wir mal, nicht? Aber interessant ist es doch, oder nicht? Das war doch vor Monaten, vor einem Jahr, oder undenkbar so etwas. Und die Menschen gewöhnen sich daran. Chip unter die Haut, da wird immer mehr, immer deutlicher von gesprochen. Bargeldloses Zahlen. Die Bestimmungen ändern sich, Gesetze ändern sich. Menschen werden Gefüge gemacht. Die Kontrolle nehmen zu, ja, die weltweite Kontrolle. Jetzt wollen sie in England sogar schon, Kamera ist noch nicht durch, aber die wollen sogar Kameras aufstellen, die haben diese Intelligenz, ja, den Menschen zu filmen, sagen wir mal in London, und da merken die schon, wie der sich fühlt, ob das eventuell, wie der sich bewegt, wie er sich benimmt, ob der eventuell ein Verbrecher oder ein Terrorist sein könnte. Kann man heute alles machen, das ist unglaublich. Oder denken wir mal an diesen ganzen Friedensprozess jetzt da in Nahost, nicht wahr? mit Israel, mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und ich glaube jetzt mit Bahrain auch und mit Oman und mit Saudi-Arabien und so, die öffnen sich auf einmal alle. Ja, das ist doch hochaktuell, was die Bibel sagt im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5. Wenn sie sagen, Friede, Friede, dann steht die große Katastrophe vor der Tür. Das ist doch eine atemberaubende Zeit. Also, ich denke, dass die Welt, dass unsere Menschheit so richtig stimuliert wird, so langsam aber sicher so eingependelt wird auf die Ereignisse, die in der Offenbarung beschrieben werden. Auf einmal ist das da. Aber dann, nach dem sechsten Tag, zur Aufrichtung des siebten Tages, setzt das natürlich in Anführungsstriche, kommt der Herr Jesus Christus wieder und sein Millennium, sein tausendjähriges Reich. Das wird das Ende sein. Ja? Der Jesus, der wird nicht beunruhigt durch die Dinge dieser Zeit. Er hat alles fest im Griff, die ganze Welt, und letztlich erfüllt sich sein wunderbares Wort. Aber der achte Tag auch, wenn jetzt Lukas schreibt, nach ungefähr acht Tagen, ja, was ist der achte Tag? Der sechste Tag, das ist der Tag des Menschen, ja? Sechs Tage sollst du arbeiten und so, auch eine Zahl für Sünde, für das Antichristliche. Sieben wissen wir auch, das ist die Zahl unseres Herrn. Ja, und acht ist der Tag der Auferstehung. Am achten Tag ist der Herr Jesus Christus auferstanden. Es geht in eine neue Woche. An einem Sonntag, bekanntlich, ist er auferstanden. Das ist der erste Tag einer neuen Woche. Und darum stimmt das auch. Ja, es kommt eine antichristliche Zeit. Dann kommt Jesus Christus wieder. Und es wird alles neu gemacht, daran denke ich. Siehe, ich mache alles neu. Das ist die Hoffnung, in der wir stehen. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und ich sah das neue Jerusalem vom Himmel herabkommen. Und Gott lebt mitten unter diesen Menschen. Das ist das Endziel aller Prophetie. Jesus kommt mit der Gemeinde zu seinem Ziel durch die Entrückung und Auferstehung. Er kommt mit Israel zu seinem Ziel, indem er wiederkommt in Herrlichkeit und sein Erbe antritt und damit das messianische Reich, wo Israel dann die große Rolle spielt. Und Gott kommt schlussendlich mit der ganzen Menschheit zum Ziel, indem es einen neuen Himmel und eine neue Erde gibt und ein neues Jerusalem vom Himmel herabkommt und Gott dann unter den Menschen wohnen wird. Das ist die Hoffnung, ja, darauf steuern wir eigentlich zu. Ich meine, heute, wir haben alle, Sie auch, ich, wir alle in dieser Welt, ja, wir kennen Mühe, wir kennen Schweiß, Anstrengung, wir kennen Disteln und Dornen um uns herum, die uns plagen, Trübsal, Kämpfe, Tränen, Krieg und so weiter und so fort. Mit der Wiederkunft unseres Herrn wird das beendigt werden, wenn sich dann der Himmel auftut, in einer Zeit, wo man vielleicht am wenigsten damit rechnen würde, in einer antichristlichen Zeit. Es muss alles ihm dienen. Ja, drei Jünger waren das, hatten wir gesagt, das wäre jetzt der dritte Punkt. Vers 1 sagt, dass der Herr Jesus nur drei Jünger mitgenommen hat. Ist ja auch interessant. Er hat noch mit diesen 12 gesprochen und er hat ja auch angedeutet, einige von euch, ja, werden meine Herrlichkeit sehen, so sinngemäß. Und dann, sechs Tage später, nimmt er tatsächlich nur drei Jünger mit aus der Wahl der 12. Er hatte ja 12 Jünger und daraus macht er jetzt noch einmal eine Wahl von nur drei Jüngern, von Petrus, Jakobus und Johannes, und er nimmt die mit auf den Berg. Es war eine interessante Situation, weil Matthäus Kapitel 16 beschreibt, dass der Herr Jesus dort zum ersten Mal von seinem Tod gesprochen hat. Relativ spät, finden Sie nicht auch? Relativ spät. Er hat vorher immer von seinem Reich gesprochen und er hat dieses Reich angeboten, hat gesagt, das Himmelreich ist da, tut Buße. Man hat ihn verworfen, abgelehnt und jetzt wurde natürlich dann auch alles, war im Plan Gottes drin, gar keine Frage. aber relativ spät, erst in Matthäus Kapitel 16, nach der Sünde gegen den Heiligen Geist und so weiter und so fort und nach den Himmelreichsgleichnissen etc., da redet er dann zum ersten Mal von seinem Tod am Kreuz und von seiner Auferstehung. Und das war natürlich für die Jünger beeindruckend. Also ich kann mir vorstellen, dass die wirklich da betrübt gewesen sind. Was, unser Meister, unser Herr, unser Messias? Du willst am Kreuz von Golgatha sterben? Unter diesem Eindruck standen sie jedenfalls noch. Und jetzt nimmt er drei Jünger da heraus und er zeigt ihnen eigentlich das Ziel seines Leidens, seines Todes und seiner Auferstehung. Dahinter liegt ein gewaltiges Ziel. Klar, dass wir Sündenvergebung bekommen. Sein teures Blut, das uns erlöst. Aber auch die Herrlichkeit der Zukunft hängt ab von seinem Tod und von seiner Auferstehung. Und da ermutigt er doch diese drei, indem er ihnen diese Perspektive vor Augen führt. Seht einmal, das ist das Endziel. Golgatha gehört dazu, ja, unbedingt, ist notwendig. Ohne dies wird das andere Ziel gar nicht erreicht. Aber das Endziel ist diese meine Herrlichkeit, in der ich wiederkommen werde und an der ihr teilhaben werdet. Denn ihr werdet auf 12 Thronen sitzen. Aber er nimmt nur drei Jünger mit. Ich meine, seine Auserwählten, er hatte ja viele Jünger, der Herr Jesus. Einmal ist die Rede von 70 Jüngern, es gab noch mehr. Und aus diesen 70 erwählte er sich 12 Jünger, die er auch Apostel nannte, Lukas Kapitel 6. Und aus diesen 12 Aposteln, da hat er nochmal so drei spezielle Jünger. Ich sag mal, so einen engeren Zirkel oder so eine noch engere Berufung innerhalb dieser Berufung, die sie schon hatten. Das liest man öfter. Jetzt hier, diese drei nimmt er mit auf den Berg. Ölbergrede ja auch. Also diese berühmte Endzeitrede hält, da kommen auch diese drei wieder ganz besonders zur Sprache, Petrus, Johannes, Jakobus und noch Andreas, das war noch einer mehr. Aber das war so eine ganz spezielle Auswahl, anscheinend in der Auswahl der 12, die sowieso schon vorhanden war. Aber prophetisch könnte ich mir vorstellen, dass diese drei aus den 12, die er mit auf den Berg nimmt und die dann seine Herrlichkeit erleben, die sind ein Symbol, ein prophetisches Bild für den zukünftigen Überrest. Und da habe ich auch, das habe ich unterstrichen, gefunden bei Gebelein, der schreibt darüber, die drei Jünger, welche die Verklärung sehen, sind hier ein Bild für den jüdischen Überrest, der das kommende Reich erwartet. Ist eine Darlegung, ja, kann ich eigentlich akzeptieren, so als Bild, ja, als prophetisches Bild. Und die sahen jetzt seine messianische Herrlichkeit, es heißt, und er wurde vor ihnen verwandelt und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Stellt euch das mal vor, wer von euch kann in die Sonne gucken? Ist unmöglich, ist unmöglich. Oder du wirst blind, ja. Ich habe mal einen Blinden kennengelernt. Den habe ich gefragt, darf ich fragen, wie ist es dazu gekommen? Warst du immer schon blind? Nein. Wir haben als Kinder gespielt, wer am längsten in die Sonne gucken kann. Leuchtete wie die Sonne, seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. Die anderen Parallelstellen in den anderen Evangelisten, den sogenannten Synoptikern sagen, wie es kein Walker auf Erden weiß machen kann. Also keine Reinigung. Kann das so hinkriegen, wie da der Herr Jesus aussah. Was ist da eigentlich passiert, liebe Geschwister? Das ist ja atemberaubend. Da können wir uns vorstellen, was das für ein Ereignis wird, wenn Jesus wiederkommt. Wenn das hier in diesem sogenannten Prolog, wie ich das jetzt mal so sage, ja, hell wie die Sonne, ist der Jesus auf einmal unter ihnen. Das war der Durchbruch seiner inneren Herrlichkeit, die er immer besaß, weil er der Sohn Gottes ist, weil er Gott der Sohn ist. Aber diese Herrlichkeit, die war natürlich verdeckt durch was? durch sein Fleisch, durch seinen Leib, weil er sich ja selbst entäußert hat. Philipper Kapitel 2. Er, der Gott gleich ist, nicht als einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Er entäußerte sich selbst und wurde Mensch und wie ein Mensch gestaltet. Und dieses sein Menschsein verdeckte diese Herrlichkeit. Aber das war jetzt ein Moment, wo sie durchbrach. Warum konnte sie durchbrechen? Jesus ist Gott, klar. Aber als Mensch, er war ja wahrer Mensch, er war vollkommen sündlos. Und dadurch, dass er vollkommen sündlos war, brauchte er nicht durch einen Sterbensprozess gehen, damit seine Herrlichkeit zur Schau gestellt werden kann. Er konnte sofort in die Herrlichkeit eintreten, in seine eigene Herrlichkeit, weil er nichts Sündiges war. Kein Sterbensprozess benötigte er. Sie sahen also die Göttlichkeit Jesu hervorleuchten. Das ist doch, also wenn man das mal liest, das ist ja, das beginnt ja schon im Alten Testament, also ich glaube, Hesekiel, der brach zusammen, als er mit der Herrlichkeit des Herrn konfrontiert wurde. Und der Herr musste ihn trösten und aufrichten. Daniel sagt, ich hatte keine Kraft mehr in meinen Gebeinen, als er mit der Herrlichkeit Jesu konfrontiert wurde. Jesaja sagt, ich sah ja nur den Saum seines Kleides. Ich schrie, Hilfe, Hilfe, ich vergehe, ich bin ein Mensch unreiner Lippen. Und ich wohne unter Menschen unreiner Lippen. Also als Sünder in die Herrlichkeit Gottes zu treten, das ist Qual. Das ist eine Qual. Paulus, dieser stolze Saulus, der meinte, Macht zu haben von den Hohepriestern und Schriftgelehrten, und auf seinem Weg nach Damaskus, heißt es, auf einmal umstrahlte ihn ein helles Licht, und der Mann, der fiel, ich weiß nicht, hat er ein Pferd gehabt oder was? Ich glaube, ne? Jedenfalls ist er da vom Pferd gefallen, wenn er geritten ist. Ist auch egal. Auf jeden Fall ist er hingeknallt auf den Boden. Und er war 3 Tage blind. Was war das für ein Schauspiel? Ebenso Johannes, als er diese Offenbarung eben empfängt, und in Kapitel 1, da wird ja die Herrlichkeit Jesu auch dargestellt, ja. In menschlichen Worten wird gezeigt, wie herrlich er aussieht. Und da heißt es, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Offenbarung Kapitel 1, Vers 17. Und da ging dann auch der Herr hin und legt ihm die Hand auf und richtet ihn wieder auf. Und ich glaube auch, wenn die Jünger, diese 3 Jünger, es heißt ja, in der Parallelstelle im Lukas-Evangelium Kapitel 9, da heißt es, dass die 3 Jünger, die waren vom Schlaf beschwert. Und Schlaf, das erinnert ja auch so ein wenig an Tod, ja? Die Entschlafenen zum Beispiel in Christus. Oder er ist eingeschlafen, sie ist eingeschlafen, sagt man. Ich glaube, die waren vom Schlaf nicht nur beschwert, weil da jetzt 6 Tage gewandert sind bis auf den hohen Berg, vielleicht auch. Aber bei dieser Herrlichkeit, nee, da ging es um ganz anderes. Und als dann noch die Stimme vom Himmel kam, das ist mein lieber Sohn, da heißt es nur noch, dass sie sich sehr fürchteten und auf ihr Angesicht fielen. Wenn der Herr sie nicht wieder aufgerichtet hätte, der dann zu ihnen gesagt hat, es heißt Matthäus 17, 7, und Jesus trat herzu, rührte sie an und sprach, steht auf, fürchtet euch nicht. Da haben wir den Trost. Da haben wir den Trost. Wie schrecklich das ist, wenn ein Mensch vor der Herrlichkeit Gottes erscheinen muss. So tröstend ist es, wenn die, die zum Glauben gefunden haben, die Vergebung haben, die zu seiner Gemeinde gehören, in seine Herrlichkeit eintreten dürfen. Steht auf, fürchtet euch nicht. Vielleicht sind Sie gerade in einer Not, bedrängt, niedergeschlagen. Vielleicht dürfen Sie das heute Morgen mitnehmen als die Losung für diese Woche. Steh auf, fürchte dich nicht. Nimm's mit, sein Wort. Ja, und der Johannes übrigens, da sagt ja der Evangelist Johannes, der Apostel Johannes, der das Johannesevangelium geschrieben hat, der sagt ja auch, der sagt das ja gerade, der nimmt ja da Bezug. Johannes 1, Vers 14, da sagt er, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Ja, wo denn? Wo denn? Auf dem Berg der Verklärung. Bis an sahen sie ihn immer im Fleisch. Und dann eben Petrus, 2. Petrus 1, 16, sondern als solche, die Augenzeugen seiner herrlichen Größe geworden sind. Gewaltig. Ja, das ist die Wahrheit, das ist Realität, biblische Realität. Das kommt, das wird das größte Schauspiel aller Zeiten, wenn der Himmel auf einmal aufgeht. Und da lesen wir dann, klar, Mose und Elia waren da, ne? Ich darf noch mal diesen Text lesen. Und siehe, Mose und Elia erschienen ihnen und redeten sich mit ihm. Petrus aber hob an und sprach zu Jesus, wieder der Petrus, ne? Immer vorneweg. Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten machen. Ich alleine. Jakobus, Johannes brauche ich nicht, mach das ganz alleine. Zack, zack. Werde ich hier drei Hütten machen. Dir eine, Mose eine und Elia eine. Und dann heißt es, während er noch redete, er wollte noch mehr sagen. Während er noch redete, wie heißt es? Überschattete ihn eine lichte Wolke und siehe, eine Stimme erging aus der Wolke, die sprach, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, auf ihn hört. Und sie fielen auf ihr Angesicht, Jesus trat hinzu, sprach, steht auf, fürchtet euch nicht. Als sie ihre Augen erhoben, Vers 8, sahen sie niemand als Jesus allein. Mose, Elia, plötzlich sind die wieder weg und Jesus allein. Gott demonstriert das, was er gesagt hat. Das ist mein lieber Sohn, auf ihn hört, auf ihn. Es gibt da verschiedene Deutungsmöglichkeiten, was diese beiden da, Mose und Elia, denn bedeuten könnten, dass sie mit dem Herrn Jesus auf dem Berg erschienen sind. Man sagt zum Beispiel, Mose und Elia sind die Vertreter des Alten Testamentes. Und die Jünger, das sind die Vertreter des Neuen Testamentes. Das ist eine mögliche Deutung. Oder eine andere, Mose symbolisiert, repräsentiert die entschlafenen Heiligen. Mose ist ja besonders gestorben, man könnte sagen durch den Odem Gottes, ja, und Gott selber hat ihn ja dann beerdigt, also das ist ja noch eine tolle Beerdigung gewesen, ne? Nur hat sein Grab hat niemand mehr gefunden, vielleicht damit man das nicht anbetet, ja, und da hinpilgert immer. Könnte der Grund gewesen sein. Aber Gott selber hat das getan. Also war schon etwas Besonderes. Also Mose symbolisiert die entschlafenen Heiligen und Elia symbolisiert die entrückten Heiligen. Er wurde ja entrückt, er wurde ja einem feurigen Wagen gen Himmel geholt und das könnte ein Bild sein eben für die entrückten Heiligen. Dann kann man auch die Meinung vertreten, wie es manche tun. Ja, Mose und Elia, das sind die beiden Zeugen aus der Offenbarung Kapitel 11, die dann da auftreten werden. Und das hängt ja zusammen, die Offenbarung hängt ja zusammen mit der Wiederkunft Jesu in Herrlichkeit und mit seinem Erscheinen und all diesen Ereignissen. Und da ist dann eben Mose und Elia, die spielen da eine große Rolle. Und darum sind sie auch hier jetzt treten ins Rampenlicht in Verbindung mit der Herrlichkeit, der Umwandlung der Herrlichkeit Jesu, da so hell wie die Sonne. Wie gesagt, das sind alles Möglichkeiten, die man anwenden kann, aber es ist noch etwas Interessantes vielleicht, was zu bedenken ist. Mose und Elia sind hier zwei Menschen, der eine vertritt das Gesetz und der andere die Propheten. Ja? Mose ist der Gesetzesempfänger und Geber. Und Elia ist eigentlich der erste große Prophet und mit ihm beginnen dann die Propheten. Die Prophetenzeit beginnen mit ihm. Er ist sozusagen die Tür dahingehend. Und darum repräsentieren sie das. Mose Gesetz, Elia die Propheten. Und Petrus, ich sagte schon, der ist so begeistert, die erwarteten ja das Königreich. Mose erwartete das, Elia erwartete das, die Jünger erwarteten das. Jesus hat ja selber oft darüber geredet, dass das Königreich kommen wird. Und der Petrus, der ist ja so angetan oder war er verzweifelt oder war er begeistert. Ich weiß es nicht, ich war nicht dabei. Auf jeden Fall sagt er, wir haben es ja schon erwähnt, ich baue drei Hütten. Ich baue drei Hütten. Warum drei Hütten? Das erinnert mich ans Laubhüttenfest. Das Laubhüttenfest in Israel war das letzte Fest, das siebte Fest von den sieben Festen in 3. Mose 23. Und jedes Fest hat eine symbolische Bedeutung. Da kommt alles drin vor. Pfingsten, Golgatha, Auferstehung. Jedes Fest hat eine bestimmte Bedeutung. Und das Laubhüttenfest in Israel bedeutet oder symbolisiert das messianische Reich. Das messianische Reich. Und wenn jetzt der Petrus das so sagt, er sieht diese Herrlichkeit des Messias, dann hat er drei Hütten bauen, Laubhütten. Und das ist, als wenn er diese Königsherrschaft Jesu jetzt festhalten will, nicht mehr loslassen will. Ähnlich wie Maria damals, ja, den Herrn berühren wollte und festhalten wollte. Und Jesus sagt, rühre mich nicht an, ich muss erst auffahren zum himmlischen Vater. Und der Petrus, oh, diese Herrlichkeit, das muss jetzt bleiben, Laubhüttenfest. Aber ohne Kreuz. Und das geht gar nicht. Das geht gar nicht, ohne Kreuz geht nicht. Darum haben ja Elia und Mose mit dem Herrn über seinen Ausgang geredet, den er in Jerusalem nehmen würde, wie er sterben würde und auferstehen würde. Und ich sagte es bereits, also mitten in diesem Satz, lass uns drei Hütten bauen. Also er wollte noch mehr reden, wird er unterbrochen. Durch eine lichte Wolke und die Stimme, das im Angesicht Mose, im Angesicht Elia, das ist mein geliebter Sohn. An dem habe ich wohlgefallen. Ich sage jetzt mal mit meinen Worten, nur auf ihn müsst ihr hören. In ihm kommt alles zur Vollendung. Das Gesetz, Jesus ist das Ende des Gesetzes. Die Propheten, alle Propheten redeten von ihm. Er hat gesagt, ihr lest in der Schrift, sie ist es, die von mir zeugt. Und jetzt war er da. Die personifizierte Gesetzeserfüllung. Und der Messias, der von allen Propheten verheißen wurde. Jesus hat es am Kreuz von Golgatha vollbracht, vollendet. Er ist der Abschluss von allen Dingen. Es ist alles neu geworden in ihm. Wir haben in ihm ein neues Gebot, heißt es. Auf ihn hört. Sein Gebot. Du hast über die Liebe geredet, ne? Glaube ich. Vergebung und so weiter. Auf ihn hört. Was mich auch bewegt hat in der Vorbereitung, das war, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Da kommen ja auf dem Berg, werden eigentlich fünf Dinge sichtbar. Fünf Dinge erkennbar. Die Herrlichkeit Jesu wird sichtbar. auch die Liebe des Vaters zu seinem Sohn. Dies ist mein Lieber. Ja? Und auch die Sohnschaft Jesu wird offenbar. Dies ist mein geliebter Sohn. Und das Wohlgefallen des Vaters, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und dann auch der Ausgang Jesu in Jerusalem, das heißt, das Erlösungspaket wird dort besprochen. Und diese ganze Tragweite, das hat mich fasziniert, dass ich darauf gestoßen bin, beim Lesen, da ging es mir so ähnlich wie dem Hans-Jörg, diese ganze Tragweite dieser Aussage wird erst in späteren Briefen deutlich. Zum Beispiel im Epheserbrief. Im Epheserbrief lesen wir die gleichen Begriffe wie auf dem Berg der Verklärung. Epheser 1, 5 bis 7. Und uns zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft. Durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, womit er uns begnadigt hat, in dem Geliebten, in dem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Vergehen nach dem Reichtum seiner Gnade. Hier kommt eigentlich all das zum Tragen in diesen beiden Versen, was auf dem Berg zur Sprache kam. Ich wende es mal so an, in seinem Sohn finden wir zur Sohnschaft. Wird Gott der Vater unser Vater? In seinem geliebten Sohn sind wir geliebt. In dem Wohlgefallen seines Sohnes werden wir zum Gegenstand des Wohlgefallens Gottes. In der Herrlichkeit des Sohnes sehen wir unsere Herrlichkeit. Und in der Erlösung, dem Ausgang, den er in Jerusalem nimmt, da sehen wir sein Blut, die Erlösungskraft für unser Leben. Ist alles drin. Ist alles drin. Für neutestamentliche Gläubige sollte es daher niemand mehr geben, außer Jesus allein. Darum, als sie ihre Augen erhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Ich erinnere mich noch an eine Botschaft von Wim Malgo. Vor vielen Jahrzehnten hat er darüber geredet. Ich kann auch gar nicht mehr so den Inhalt alles, aber das war, ich weiß nur noch, ich war fasziniert. Und sie sahen niemand anders als Jesus allein. Gesetz, Propheten, alles in Christus erfüllt. Jetzt schaut auf ihn, schaut auf ihn, schaut auf ihn, was er euch bringt, was er dir bringt, seine Gebote, seine Liebe, seine Barmherzigkeit, was er dir bringt von Gott, dem Vater. Schau auf ihn, wenn du niedergeschlagen bist. Das ist so tragisch. Es gibt nämlich Christen, die so sehr am alten Bund festhalten. Ist ja wichtig, die Bibel, die ganze Bibel. Wir lernen ja daraus. Ja, ist uns ja auch gegeben und inspiriert, um daraus zu lernen. Aber wir dürfen den alten Bund nicht festhalten und zu einer Hauptlehre machen für die Gemeinde Jesu. Erstens ist mit dem alten Bund Israel gemeint. Und wenn man das tut, wenn man den alten Bund zur Lehre für die Gemeinde macht, also den neuen Bund damit überdeckt, ist wie eine lichte Wolke. Dann lebt man unter dem Schatten und dringt nicht durch zur Herrlichkeit. Darum Jesus allein. So, und jetzt zum Schluss. Letzter Punkt. Es geschah aber am folgenden Tag, als sie von dem Berg herabstiegen, dass ihm eine große Volksmenge entgegenkam. Und siehe, ein Mann aus der Volksmenge rief laut und sprach: Lehrer, ich bitte dich, das ist die Parallele jetzt aus Lukas 11, Siehe mein Sohn an, denn er ist mein Einziger, und siehe, ein Geist ergreift ihn, und plötzlich schreit er und zerrt ihn unter Schäumen hin und her, und mit Mühen weicht er nur von ihm, wobei er ihn aufreibt, und ich bat deine Jünger, das waren die Jünger, die unten noch am Fuß des Berges waren, ja, drei waren ja mit auf dem Bergungs-, auf dem Verklärungsberg, und die anderen, wie viele bleiben noch übrig? Neun, ne? Zehn, ja, neun. Die anderen neun waren noch unten. Und ich habe deine Jünger, ich bat deine Jünger, dass sie ihn austreiben sollten, und sie konnten es nicht. Jesus antwortete und sprach, seine Reaktion ist ziemlich hart. O ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein und euch ertragen? Führ deinen Sohn her zu mir. Niemand als Jesus allein. Während er aber noch herzukam, riss ihn der Dämon und zerrte ihn hin und her. Jesus aber gebot dem unreinen Geist ernstlich und heilte den Knaben und gab ihm seinem Vater zurück. Ja, diese Verse, die holen einen plötzlich wieder in die Wirklichkeit. Da waren wir gerade noch auf dem Berg der Verklärung, alles herrlich, alles was da kommt und neu, alles wird neu und es ist alles so schön und... Und auch die drei Jünger, und jetzt kommen sie wieder in den Alltag hinein, den Berg wieder runter, und jetzt sitzen wir wieder hier in der Zionshalle. Und morgen fangt ihr alle wieder an zu arbeiten. Ja, wir leben noch in dieser Welt, nicht wahr? Wir haben herrliche Aussichten, wir dürfen uns damit befassen, wir sollen uns damit befassen, aber wir leben noch in dieser Welt am Fuße des Berges, und wir können sagen, der Teufel treibt hier unten sein Unwesen. Und es scheint immer schlimmer zu werden. Und die Welt leidet. Und wir haben den Ruf, ihnen zu helfen. Und ich bat deine Jünger, und sie konnten es nicht. Wie sieht das aus mit mir, mit dir? Ich freue mich so, dass diese Verteilaktion stattfindet. Menschen, die sich daran beteiligen, die mitmachen. Egal, wie sie sich fühlen, die gehen einfach im Glauben hin, fertig, aus. Mich hat das nachhaltig, also die Reaktion Jesu, die finde ich ja schon ein bisschen, ich hätte fast gesagt grob, ja, aber das ist menschlich, ist verkehrt, wenn ich so denke, das weiß ich. Aber dass er das so hart sagt, aber nicht ohne Sinn. Er sagt ja nie etwas ohne Sinn. O ungläubiges und verkehrtes Geschlecht. Bis wann soll ich bei euch sein und euch ertragen? Mit anderen Worten, habe ich mir gedacht, mit anderen Worten bedeutet das doch so viel wie, Leute, wenn ihr nicht glaubt, fühle ich mich nicht wohl bei euch. Wie lang soll ich bei euch sein? Wie lang soll ich euch ertragen, du ungläubiges Geschlecht? Und da stieß ich dann auf Epheser 3,17. Epheser 3,17, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt. Es geht dann noch weiter, indem ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Ja, jetzt können wir noch die Frage stellen, ja, Moment mal, das da schreibt er den Ephesern. Die Epheser waren doch bereits gerettet. Es heißt doch immer wieder im Epheserbrief, gerade in Kapitel 1, in Christus, Christus in euch, er in euch, immer wieder geht das so, ja? Ihr in Christus, Christus in euch, wird den Ephesern immer wieder geschrieben. Und der Brief beginnt ja schon mit dem Ausdruck, dass Paulus sich wendet an die Heiligen und Gläubigen oder Treuen in Ephesus. Also die waren ohne Zweifel gerettet. Ja, was soll denn jetzt dieser Vers? Dass der Christus, das ist mein Gebet, sagt er, mein Gebet für euch, die Gläubigen in Ephesus. Ich beuge meine Knie, sagt er vorher, und bete und flehe, ja, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Es ist möglich, dass der Herr Jesus sich in uns befindet, dass er gegenwärtig ist, aber nicht wohnt. Wohnen ist ganz was Spezielles, oder? Also mir ist das schon so gegangen, man kann in eine Wohnung sein und sich nicht wohlfühlen, oder? Da kann man sogar übernachten und das Bad benutzen und kriegt ein Frühstück, aber so richtig wohlfühlen, so richtig wohnen, sagen die Leute, man sagt das ja, aber fühl dich wie zu Hause. Oh, hey, hey. Fühl dich wie zu Hause. Wohnen, das ist was Spezielles, Leute. Und das will der Herr. Er will nicht nur da sein. Er will uns so besitzen, dass er in uns wohnen kann. Darum am wohlsten fühle ich mich natürlich zu Hause. Ja. Da weiß man, wo sich alles befindet. Da steht einem alles zur Verfügung zu Hause. Da hat man freien Zugang zu allen Räumen und Dingen. Herrlich. Hab Elke schon gesagt, du hör mal, kannst du nicht ein Brötchen aufbacken, wenn ich nachher hochkomme? Ich habe noch nichts gegessen. Ich armer Mensch, ich. Dann möchte ich gerne ein Brötchen. Dann mache ich die Schublade auf, den Brotkasten, ja, Brot. Ja, dann backe ich dir auf. Herrlich, herrlich. Oh, hier wohnt man. So schön. So schön. Aber seht, Jesus kann nur wirklich in unserem Leben wohnen. Wohnen. Wenn wir ihm unseren ganzen Glauben schenken, der im Alltag zur Praxis wird. Nur wenn wir ihm alles zur Verfügung stellen, wenn unser Leben ihm eine Wohnung ist, wo ihm alles gehört und ihm alles zur Verfügung steht. Da geht es um eine tiefere Beziehung. Und wenn die nicht vorhanden ist, diese Beziehung, wie auch Hans-Jörg sagte, durch Streitereien oder man nicht vergeben kann, Lieblosigkeiten, ja, dann ist er zwar da, aber wohnt er dann? Im Sinne von wohnen? Da hat man Missverständnis in der Ehe, ist man beleidigt, also sie hat ja auch Schuld. Und da denkt man, ja, wie fühlt sich denn jetzt der Herr Jesus in mir, wenn ich jetzt so beleidigt bin oder zornig, ja, als Mann zornig. Ach. Wohnt Jesus in mir? Er ist da, zweifle ich nicht, bin durch die Gnade des Herrn gerettet. Er ist da, aber wohnt er? Du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich euch ertragen, wie lange soll ich bei euch bleiben? Und da versöhnt man sich oder man spricht darüber und es ist alles wieder gut und fühlt man sich gleich wieder gut, besser, nicht wahr? Ist es so? Ja. Vielleicht stehen wir heute im endzeitlichen Prolog zur bevorstehenden Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Was wollen wir tun? Wir wollen ihm unser Lebenshaus zur Verfügung stellen, im Glauben. Er soll nicht nur da sein, präsent sein, sondern wohnen. Und darum wollen wir ihm glauben und an ihn festhalten. Und ich glaube, wir alle in diesen zunehmenden Wirren der Zeit, in der wir leben, sagt Jesus seinen Gläubigen, steht auf und fürchtet euch nicht. Egal, was da auf dich zukommt. Ich bin der Erste und der Letzte. Amen. Ein Lied singen dürfen wir ja nicht, ne? Ich heiße zwar Lied, aber darf nicht singen. Ne? Gut, dann bete ich jetzt. Ne? Also, ja. Dann bete ich jetzt. Lieber vollkommener Vater, deiner Herrlichkeit ist. Der Himmel und der Himmelhimmel können dich nicht fassen, sagt die Bibel. Deine ganze Liebe gilt deinem Sohn, deine göttliche Konzentration. In ihm hast du alles für uns vollbracht und du willst, dass wir auf ihn schauen, auf ihn, was er gebracht hat. Lehre mich das uns. Und Herr, wir wollen dir glauben. In den Alltagswirren, in denen wir stehen, am Fuße des Berges, wo der Teufel sein Unwesen treibt, wir wollen dir glauben, wir wollen Hilfe sein für andere. Und wir wollen, dass du dich in uns wohlfühlst, dass du in uns wirklich wohnst. Du ermahnst uns da, du bist aber auch die Hilfe dafür. Und du sagst uns allen, steht auf, du richtest immer wieder auf, das ist das Schöne bei dir, Herr. Du nimmst immer wieder an der Hand. Fürchtet euch nicht. Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, bis dass er kommt. Und Herr, wir bitten dich, Maranatha, komme bald. Amen. Eine gesegnete Woche.